Fritz.
Podcast. Theresa Sickert. Trackback.
Die Show mit Internet und so, die hört ihr hier am Samstagabend immer auf Fritz. Und heute wollen wir mal gucken, was eigentlich am letzten Wochenende passiert ist. Und zwar gab es ja da das große, erste, exklusive Fernsehinterview mit Edward Snowden. Ihr erinnert euch, der Whistleblower, der uns überhaupt erstmal die freudige Botschaft in Anführungszeichen überbracht hat, dass wir alle böse, böse überwacht werden von den Geheimdiensten, speziell der NSA. Und dann wollen wir auch mal gucken, wie das eigentlich ist, wie solche Leute wie Edward Snowden geschützt werden können, vor eben dann auch der NSA bzw. der amerikanischen Regierung, die den ja immer noch verfolgen. Und dann wollen wir auch mal gucken, was eigentlich aus Aufschrei geworden ist. Denn Aufschrei hat ja vor einem Jahr mal angefangen, also dieses Hashtag, wo Leute drunter getwittert haben über ihre Erfahrung mit Sexismus. Und das ist jetzt ein Jahr her und das ist ja jetzt doch mal Anlass genug, mal wieder zurückzuschauen und zu sagen, so wie sieht's denn eigentlich heute aus, was ist in diesem ganzen letzten Jahr passiert mit dieser Debatte. Und zum Schluss, zum Ende hin, da wollen wir noch mal ein bisschen raven. Und zwar wollen wir Algo raven. Könnt ihr euch noch nicht so viel darunter vorstellen? Macht nichts, bleibt da nämlich einfach dran und dann erfahrt ihr, was das ist. Bei Trackback haben wir auch andere Musik für euch, nämlich solche, die aus dem Netz kommt und die ihr euch da gratis runterladen könnt. Und das sogar ganz legal. Das ist Musik unter der CC-Lizenz oder auch der Creative Commons-Lizenz. Den Anfang macht heute Jack aus Frankreich, J-E-K-K geschrieben. Und ist, glaube ich, eigentlich eher so ein verschlossener Typ, denn zumindest, wenn man mal so im Netz guckt, was man so über den so lesen und rausfinden kann, da gibt es nicht so richtig viel. Trotzdem hat er schon eine ganze Menge Fans bei Yamendo um sich geschart. Und uns hat er ja auch bekommen, sonst würden wir ihn ja jetzt nicht hier gleich spielen mit 5 O'Clock. Und vielleicht seid ihr auch die Nächsten, die auf ihn stehen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr auf jeden Fall ins Blog zur Sendung gehen. Trackback.fritz.de. Da packen wir euch nämlich immer alle Links hin zu den Downloads von den Netzmusiksongs.
I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. I love you so, I can't let you go. Let you go 5 miles away. You make me smile, you make me smile. I love you so, I can't let you go. You go 5 miles away. You make me smile. You make me smile. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired, but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep faith in you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. I love you so, I wanna let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I love you so, I won't let you know 5 times a day. You make me smile, you make me smile. I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true. Keep facing you. At 5 o'clock, I try to wake up from my bed. I'm tired but I'm going through. I'm fine, I know the dream come true.
5 o'clock von Jack, das Netzmusik.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Schaffen es bei uns ja jede Woche ein paar Links, über die wir so gestolpert sind im Netz und wo wir denken, so geil, die braucht ihr auf jeden Fall auch. Und das Wochenende ist ja so Zeit für sinnloses Zeug. Das passt sehr gut zu den Linktipps und Wayne Schlegel ist Experte in Sachen sinnlose Links.
Draußen ist eisiges, kaltes Wetter und ihr habt keine Ahnung, was ihr mit eurer Zeit anfangen sollt?
Google hat gemeinsam mit Lego, ja, die bunten Plastikbausteine aus eurer Kindheit, für euch die perfekte Prokrastinations-App geschaffen. Google Build. Auf buildwithchrome.com könnt ihr euch mit virtuellen Lego-Bausteinen ein Häuschen nach euren Wünschen bauen. Und wer nicht aufpasst, hat ruckzuck einen halben Tag verspielt. Apropos Prokrastinieren. Facebook ist ja auch immer eine super Sache, um sinnlos Zeit totzuschlagen. Das Time Magazine hat auf seiner Website ein hübsches Tool veröffentlicht, mit dem ihr euch errechnen lassen könnt, wie viel Zeit ihr schon auf Facebook verschwendet habt. Dazu verbindet sich die App mit eurem Facebook-Profil und zieht für die Berechnung die Anzahl eurer Posts und den Zeitraum, seit wann ihr bei dem Netzwerk angemeldet seid, heran. Zusätzlich müsst ihr angeben, wie viele Minuten ihr in etwa täglich bei Facebook verbringt. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel Zeit ihr in der Vergangenheit schon mit Facebook zugebracht habt. Von der Vergangenheit in die Zukunft. Wie sieht wohl unsere Berufswelt in ein paar Jahren aus? Vielleicht gibt es dann Berufe wie Quantified Self Personal Trainer, urbaner Gärtner, Drohnenpilot, 3D-druckender Handwerker oder Digital Death Manager. Ihr könnt euch darunter nicht so richtig was vorstellen? Dann schaut mal beim Business Insider Magazin vorbei. Die haben euch 20 Berufe zusammengestellt, die es in der Zukunft geben könnte, und gleich eine Jobbeschreibung dazugepackt. Wenn ihr bald Brillenträger auf der Straße seht, die scheinbar komische Selbstgespräche führen, dann schaut mal genauer hin. Wahrscheinlich haben sie eine intelligente Brille wie Google Glass auf der Nase, der sie Sprachkommandos geben. Denn 2014 soll Google Glass endlich offiziell auf den Markt kommen. Damit aber nicht genug. Vermutlich bringt auch Samsung noch in diesem Jahr seine smarte Brille Galaxy Glass raus. Wie die aussehen könnte und was sie so kann, das erfahrt ihr auf der Seite des Techblogs. C-Net. Die sollen nicht ungeschoren davonkommen. Das muss der Gedanke gewesen sein, der Constanze Kurz durch den Kopf geschossen ist, als sie hörte, dass auch der Verfassungsschutz und der Bundesnachrichtendienst die NSA-Schnüffelsoftware X-Keyscore benutzen. Am Montag wird sie gemeinsam mit dem Datenschutzverein Digital Courage und der Internationalen Liga für Menschenrechte Klage gegen Mitglieder der Bundesregierung und gegen Geheimdienstbosse beim Generalbundesanwalt einreichen. Auch gegen ausländische Politiker und Geheimdienstler wird sie klagen, berichtet der IT-Nachrichtendienst Heise. Wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Mit seinen Enthüllungen hat er zu einer friedlicheren und stabileren Weltordnung beigetragen, Edward Snowden. So sehen es die beiden norwegischen Politiker Bart Vegar Solhjell und Snorre Valen und haben ihn deshalb für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Das ist nicht das erste Mal. Denselben Vorschlag brachte schon im letzten Sommer ein schwedischer Professor. Allerdings nach der Nominierungsfrist, berichtet das Blog Netzpolitik. 2014 hat Edward Snowden aber jetzt immer noch die Chance auf den Friedensnobelpreis. Wir drücken die Daumen.
Genau, und um Edward Snowden geht's aber gleich ja auch nochmal, beziehungsweise um das Interview, das er am letzten Sonntag gegeben hat, beziehungsweise was ausgestrahlt worden ist im Ersten. Und bis es jetzt soweit ist, dass wir also nochmal über Edward Snowden sprechen, könnt ihr ja mal ins Blog zur Sendung gehen, trackback.fritz.de, denn da findet ihr alle Linktipps. Das ist Netzmusik von Christoph Anderson und G-Eazy, Tumblr Girls.
Status. She acts as if she's the baddest. Man, I swear she's just like tons of girls. She expects the free drinks. And I'm successful, she thinks. Always comes around what we stinks. We fuck off and on, off and on. Only ever really fuck off and on. Never see her these days, cause I'm off and gone. When I'm home off tour, never stop for long. Back this week from across the pond. Notice I was close to the block she's on. Elevated to the floor, loft was on. Drinking whiskey, she likes vodka strong. But after we fuck, it's over. Walked out the door, that's closure. No, I can't stay here and hold her. Tomorrow act like I don't know her. Would never be here sober. Can't tell which one is colder. My clothing's on, we both did wrong. I gotta go, that's what I told her. Yeah. She said she can't feel her face.
She said she can't feel her face.
Yeah. Right now I can't feel my heart.
Right now I can't feel my heart. Loves the drama, she chose it. She draws a line and she blows it. The most fun, I suppose it. Pops a bottle, won't close it. Feels the fit, then she throws it. She pops a bar, now she's dozing. She's hot and cold, homie, I don't know, she's hot and cold. Truly the bullshit has gotten old. Superficial with a rotten soul. Fucking off and on, always stop and go. Probably got someone choose not to know. Head to her place, then we lock the dough. Making bad calls when I'm off the blow. Cause she's a bitch, I'm selfish. Want every girl, can't help it. And it's tough for me to shelf it. It's you I see myself with. Right now I know you felt it. I touched her then, she melted. We shouldn't chill, but we do it still. Gotta play the hand if you dealt it, yeah. She said she can't feel her face. Yeah, right now I can't feel my heart. For your feelings, there's no place. Yeah, but you knew that from the start. You and I were made of glass, we'd never last. You and I were made of glass, we'd never last. Quick to die, we moved fast and then we crashed. You and I were made of glass.
Missing everything you say. It's not important what you stand for. You're asking, will he be the one? I'll be gone before you're done tonight. Waiting for another day. You're not getting what you pay for. Trying to salvage what's undone.
G-Easy. In Netzkreisen ist da eigentlich schon lange kein Geheimtipp mehr. Also eigentlich spätestens, seitdem der angefangen hat, Hip-Hop so im Stil der 50er Jahre zu machen und das Ganze dann also unter CC veröffentlicht hat. Das klingt erstmal so ein bisschen eigenartig, irgendwie Hip-Hop, 50er und so, aber das funktioniert wirklich ganz wunderbar. Und dementsprechend sind auch viele Musikblogs auf G-Easy aufmerksam geworden. Das Problem an der Sache ist, dass er dann so langsam aus der CC-Musikwelt rausgewachsen ist und dementsprechend sich das auch an anderen Lizenzen bemerkbar gemacht hat. Aber das Gute ist auf der anderen Seite, es gibt immer noch viele schöne Gratis-Downloads von ihm im Netz zu finden. Einer davon, den habt ihr gerade gehört, Tumblr Girls, den gibt es also nach wie vor gratis zum Download im Netz. Und den Link dazu bekommt ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Der Running Gag Anfang der Woche war also bei meinen Freunden zumindest auf Twitter und Facebook: Niemand versteckt Edward Snowden so gut wie die ARD. Ja, es stimmt, es war auch schon ganz schön spät, 23 Uhr gab es am vergangenen Sonntag das heiß ersehnte Interview mit Edward Snowden, das erste Fernsehinterview überhaupt. Und falls ihr da schon im Bett gelegen habt, kein Problem. Wir haben nämlich das Interview gesehen und in dem ging es unter anderem also darum, ob sich Snowden nun selbst als Verräter sieht.
Wenn es stimmt, dass ich ein Verräter bin, wen soll ich denn verraten haben? Ich habe alles, was ich weiß, der amerikanischen Öffentlichkeit, den amerikanischen Journalisten geschenkt. Wenn das als Verrat gelten soll, sollten sich die Menschen wirklich fragen, für wen sie arbeiten. Die Öffentlichkeit ist ja schließlich ihr Chef. Und nicht ihr Feind.
Das sieht US-Präsident Obama allerdings ziemlich anders. Der will nämlich erreichen, dass Russland Snowden an die USA ausliefert, damit ihm dort also wegen Spionage der Prozess gemacht werden kann. Und dazu meint Snowden:
Ich glaube, dass es immer klarer wird, dass diese Offenbarungen keinen Schaden angerichtet haben, sondern vielmehr dem öffentlichen Wohl dienen. Es wird schwierig sein, einen Feldzug gegen jemanden fortzusetzen, von dem in der Öffentlichkeit die Meinung vorherrscht, dass er für das öffentliche Wohl arbeitet.
Und weil er für das öffentliche Wohl arbeitet, so wie er sagt, ist er jetzt auch für den Friedensnobelpreis nominiert worden. Das war zu dem Zeitpunkt am Sonntag aber noch nicht bekannt. Wirklich Neues gab es in dem Interview dann also am Sonntag noch nicht so richtig zu hören. Auch wenn Snowden mehr weiß, als bis heute bekannt geworden ist, will er weitere Enthüllungen den Journalisten überlassen, denen er seine ganzen Daten übergeben hat. Aus deutscher Sicht wäre es ja zum Beispiel sehr interessant gewesen, wenn wir denn am Sonntag erfahren hätten, ob nun tatsächlich das Handy von Kanzlerin Angela Merkel überwacht wurde.
The question is,
Die Frage ist, wie logisch ist es anzunehmen, dass sie das einzige Regierungsmitglied ist, das überwacht wurde? Wie wahrscheinlich ist es, dass sie das einzige bekannte deutsche Gesicht ist, um das sich die National Security Agency gekümmert hat? Ich würde sagen, es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand, der sich um Absichten der deutschen Regierung sorgt, nur Merkel überwacht und nicht ihre Berater, keine anderen bekannten Regierungsmitglieder, keine Minister oder sogar Angehörige kommunaler Regierungen.
Ja, denkt mal drüber nach. Das ganze Interview mit Edward Snowden, das könnt ihr euch übrigens auch immer noch ganz in Ruhe als Text durchlesen oder ihr könnt es euch auch nochmal angucken. Das findet ihr nämlich in der Mediathek des Ersten. Beides haben wir euch nochmal im Blog zur Sendung verlinkt und die Adresse dahin ist trackback.fritz.de. Taylor, All the Lover heißt der Song und es ist ein Projekt von Taron Gabriel aus Kanada und er lässt gerne so Dream-Pop, Elektronika, Folk, aber auch gerne mal Balkan-Beats alles irgendwie so zusammen verschmelzen in seinen Songs und macht da so seinen ganz eigenen Sound raus. Das komplette Ergebnis, nicht nur diese Songs, sondern was er sonst noch alles eben so bastelt, das könnt ihr auf seiner aktuellen Platte hören. This Fever heißt die und genauso wie All the Lover, den Song, den ihr gerade gehört habt, gibt's die gratis im Netz und den Link dazu gibt's in unserem Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Am Sonntag war es soweit, da gab es das allererste Fernsehinterview mit Edward Snowden und das Monate später nach seinen Enthüllungen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es gefährlich ist für Snowden, denn der wird von den USA nach wie vor gesucht. Jetzt ist er erstmal in Russland untergekommen, aber nur für ein Jahr. Und jetzt ist die Frage, wenn dieses Jahr dann irgendwann mal rum ist, wie geht es dann eigentlich weiter? Und geht es anderen Whistleblowern eigentlich ähnlich, dass die auch mehr oder weniger immer vor Verfolgern auf der Flucht sind? Darüber möchte ich jetzt mit Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk sprechen. Der kümmert sich nämlich um den Schutz und die Rechte von Whistleblowern, also Menschen, die auf gesellschaftliche und politische Missstände hinweisen. Guten Abend, Guido.
Guten Abend.
Also, was glaubst du denn, wie es mit Edward Snowden weitergehen wird, wenn das Asyl in Russland ausgelaufen ist?
Ja, das wird ganz spannend werden, wenn es im Sommer soweit ist. Ich habe keine Ahnung, ob er es schafft, einen westlichen Staat dazu zu bringen, ihn aufzunehmen, oder Herrn Putin davon überzeugen kann, noch länger in Russland zu bleiben.
Warum haben ihm denn andere Länder, auch Deutschland ja unter anderem, das Asyl bislang verwehrt?
Naja, aber wahrscheinlich, weil sie Angst vor den Amerikanern haben, dass die politischen Druck machen werden, ihn dann auszuliefern und weil sie es mit denen nicht verderben wollen.
Gibt es dann irgendwelche Voraussetzungen, die geschaffen werden könnten, damit Snowden in Deutschland beispielsweise Asyl bekommen könnte? Kannst du dir was vorstellen?
Naja, ich denke, das Aufenthaltsrecht lässt es ja im Prinzip jetzt schon zu, dass die Bundesrepublik sagt, aus politischen Gründen wollen wir ihn aufnehmen. Und wenn sie ihn aufnehmen, müssten sie natürlich auch überlegen, ob da spezielle Vorkehrungen zum Schutz, etwa im Sinne eines Zeugenschutzprogramms, notwendig wären. Möglich ist das rechtlich sicherlich. Es ist halt nur nicht gewollt.
Was könnte jetzt so eine Organisation wie deine, das Whistleblower-Netzwerk, da tun? Könnt ihr da überhaupt irgendwas tun?
Naja, wir können da ziemlich wenig tun, außer halt die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen, dass unserer Meinung nach Herr Snowden in Deutschland Aufenthalt genießen sollte, ganz einfach, weil er wichtige Informationen hat. Er soll ja dann auch in Ausschüssen aussagen und vielleicht auch in Gerichtsverhandlungen auftreten können. Und das, was er weiß, auch den deutschen Ermittlungsbehörden zur Verfügung stellen. Es gibt jetzt zum Beispiel das Bestreben, der Liga für Menschenrechte auch eine Strafanzeige zu machen wegen den Spionageaktivitäten der USA hier in Deutschland. Und da wäre das ja genauso relevant wie bei einem Untersuchungsausschuss im Bundestag zum Beispiel. Wir haben jetzt mit Campact zum Beispiel zusammen eine Unterschriftenaktion gemacht, die immerhin über 170.000 Unterschriften gefunden hat, wo wir uns sowohl für die Forderung aussprechen, Snowden Asyl in Deutschland zu gewähren bzw. Aufenthalt, als auch die Forderung aufstellen, dass es in Deutschland endlich einen brauchbaren Whistleblower-Schutz geben sollte auf gesetzlicher Grundlage.
Jetzt wurde ja gerade wieder Edward Snowden für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. Glaubst du, angenommen, er würde diesen Preis gewinnen, das würde was daran ändern, ob man ihm vielleicht auch in dem einen oder anderen Land Asyl gewährt?
Naja, der Druck würde halt schon wachsen und es ist ein wichtiges Symbol und es wäre ja vielleicht auch ein wichtiges Symbol, wenn nach Dissidenten aus den östlichen Ländern, aus China oder aus Russland, die ihren Friedensnobelpreis nicht annehmen konnten, dann auf einmal ein Stuhl leer bleibt, weil jemand Angst vor den Amerikanern hat.
Ist das denn eigentlich gerade nur so krass bei Edward Snowden im Speziellen, weil er also eben die ganze USA mehr oder weniger, also auf Regierungsebene gegen sich aufgebracht hat und die Geheimdienste gegen sich aufgebracht hat? Oder ist es generell für Whistleblower sehr, sehr schwer, sobald sie also eine böse Nachricht überbracht haben, in Anführungszeichen?
Naja, die Dimensionen sind vielleicht unterschiedlich, aber für Whistleblower ist es generell schwer, wenn sie sich mit Mächtigen anlegen und Informationen verbreiten, die Mächtigen halt nicht verbreitet haben wollen. Und das kann ein Whistleblower in Indien oder in Südamerika dann auch durchaus lebensgefährlich werden, das zu tun.
Wir wissen also auch nicht, wie es mit Edward Snowden und anderen Whistleblowern in Zukunft weitergehen wird und ob Edward Snowden dann im nächsten Sommer vielleicht in Deutschland, vielleicht in Russland oder auch ganz woanders Asyl bekommen wird. Guido Strack auf jeden Fall vom Whistleblower-Netzwerk würde sich sehr wünschen, dass wir da einen Schritt vorankommen und vielleicht auch Edward Snowden in Deutschland Asyl bekommen kann. Guido, ich danke dir sehr.
Gern geschehen.
Ciao.
Tschüss.
Stranger, she never found a walker's dog. While down the street,
Was für ein geiler Rocksong. Acid Rain von den Atlantic Thrills. Und ich finde, es könnte auch gut ein Song aus einem Tarantino-Film irgendwie sein. Klingt auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Und ja, die sind auch ziemlich berühmt anscheinend. Zumindest sagen sie das von sich selber auf ihrer Facebook-Seite, dass sie ziemlich chaotische Live-Shows machen. Und beschreiben sich selber als Psychedelic Oatmeal Cookies, was auch immer das heißen mag, aber klingt auf jeden Fall ganz fantastisch. Also wenn sie irgendwann mal live hier sein sollten, würde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Bis dahin könnt ihr euch aber ihren Song Acid Rain kostenlos aus dem Netz runterladen. Den Link haben wir euch ins Blog zur Sendung trackback.fritz.de gepackt.
Fritz Trackback.
Vor einem Jahr ging ein Aufschrei durchs Netz.
Das Gefühl, an einer Männergruppe vorbeizugehen und zu wissen, gleich kommt wieder ein Spruch, der auch nicht nett gemeint ist.
Das war ein Tweet, der damals also unter dem Hashtag Aufschrei getwittert wurde im Netz. Dabei ging es um Sexismus im Alltag und Frauen und Männer haben damals ihre Erfahrungen mit eben Sexismus getwittert. Gab es auch viel Gegenwind gegen das Hashtag. Auf jeden Fall hat es eine große Debatte ausgelöst und diese Debatte ist sogar aus Twitter heraus in andere Medien getreten. Wochenlang. Am Ende hat das Hashtag sogar den Grimme Online Award gewonnen. Und ja, vor einem Jahr war das Ganze losgetreten worden von der Netzaktivistin und Feministin Anne Wiezorek. Und damals hat sie auch ein Interview dazu bei uns gegeben. Und dann dachten wir uns doch, jetzt, ein Jahr später, wollen wir heute nochmal darüber sprechen, was sich eigentlich in diesem einen Jahr jetzt getan hat seit Aufschrei und welche Chancen Netzaktivismus eigentlich noch für Demokratie bietet. Und deswegen habe ich vorher schon mal mit Anne telefoniert und sie gefragt, wenn sie so auf das letzte Jahr zurückschaut. Und klar, die Debatte in den Medien ist irgendwann dann auch mal abgeebbt, aber was ist denn trotzdem von Aufschrei geblieben?
Definitiv. Also gerade jetzt so die Rückblicke ein Jahr später haben ja gezeigt, was, ja, sag ich mal, an konkreten Ergebnissen da jetzt auch nochmal entstanden ist. Und ich glaube, da muss man zuallererst auch erstmal sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir wirklich angefangen haben, über dieses Thema Sexismus auch als Problem zu diskutieren, und weil letztendlich geht es um ein tabuisiertes Thema und allein darüber zu reden ist halt dann tatsächlich schon ein radikaler Schritt, inklusive der Tatsache, dass es natürlich für Betroffene bedeutet, sie merken, sie sind nicht allein damit mit dem Problem, es liegt nicht an ihnen, es ist nicht ihre Schuld, dementsprechend können viele auch besser einschätzen, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben, zu reagieren und zu agieren, wenn sie in solchen Situationen sind. Also ein konkretes Beispiel, was mich sehr freut, ist, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, die sich ja um auch dann sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz zum Beispiel kümmert, was die da berät, die hat ein Drittel mehr Anfragen allein durch die Aufschreidebatte bekommen. Und das finde ich schon definitiv einen Fortschritt.
Absolut. Glaubst du denn eigentlich, dass ohne das Netz bzw. ohne Twitter die Debatte überhaupt so groß hätte werden können?
Na, wir haben es ja ganz gut gesehen. Es ist ja durch den Fall Brüderle in den klassischen Medien losgegangen und die sind ja dann auch erstmal hängen geblieben beim Verhältnis Politiker und Journalistinnen. Und durch das, was auf Twitter unabhängig davon passiert ist, hat sich ja gezeigt, dass dieses Problem Alltagssexismus viel größer ist, dass auch ein Brüderle letztendlich nur ein Puzzleteil in diesem Gesamtbild ist und dass wir das auf einer viel größeren Ebene betrachten müssen. Insofern denke ich schon, dass ohne Aufschrei und ohne das, was durch Twitter da ins Rollen gekommen ist, das leider auch eher bei diesem Politiker- und Journalistinnenbild hängen geblieben wäre in den klassischen Medien. Insofern war es ja wichtig, dass es sich dann auch weiter geöffnet hat.
Trotzdem wurde ja immer ganz gerne die Brüderle-Debatte auch mit der Debatte im Netz vermischt bzw. gleichgemacht, obwohl das ja wie gesagt zwei unterschiedliche Dinge waren. Ist es generell so, dass eigentlich der Diskurs, der im Netz stattfindet, doch häufig ein anderer ist als der, der vielleicht in anderen Medien geführt wird?
Na, ich glaube, er ist vor allem schwerer zu fassen, gerade für Leute, die noch eher auf klassischen journalistischen Ebenen arbeiten. Also ich habe auch gerade in Gesprächen mit Journalisten und Journalistinnen immer gemerkt, dass es für die teilweise nicht nachzuvollziehen war, dass zum Beispiel ich jetzt nicht, bloß weil ich vielleicht den Namen für diesen Hashtag jetzt erfunden habe, ihn aber nicht kontrollieren kann. Also dass der natürlich auch nicht nur in dem Sinne benutzt wird, wie er ursprünglich mal intendiert war, sondern eben auch von Leuten, gebraucht wird, um Witze zu machen oder eben auch, um konkret Leute anzugreifen. Also, dass die Offenheit, die im Netz da ist, natürlich Vor- wie Nachteil sein kann und dass es dadurch aber auch teils schwerer wird, ja, gesamtheitlich abzubilden, was alles diskutiert wurde. Also viele wollten ja immer gerne eine konkrete Zahl haben und letztendlich sagt diese Zahl von Tweets, die den Aufschrei-Hashtag verwendet haben, ja immer noch nicht aus, wie viele Geschichten davon betroffene Frauen zum Beispiel beinhalten. Also man weiß mittlerweile ungefähr so in den ersten 2 Wochen 60.000 Tweets knapp mit Aufschrei Geschichten wurden abgesetzt, was immer noch eine sehr, sehr hohe Zahl ist für Twitter in Deutschland, weil es ja auch immer noch ein Nischenmedium bei uns ist. Aber man hat schon immer gemerkt, so, es war schon immer schwierig zu vermitteln, wenn die Leute nicht gerade selber twittern, was da eigentlich so passiert, wenn so ein Hashtag einfach mal explodiert und durch die Decke geht.
Wenn man so einen Hashtag startet, weiß man ja nicht, was andere Leute dann daraus machen. Es kann sich auch jemand dem Hashtag annehmen und was völlig anderes dazu posten, was ja auch dann einfach passiert. Ist es trotzdem für dich immer noch der gute und richtige Weg, so mit so einem Hashtag zum Beispiel auf Probleme aufmerksam zu machen?
Es ist definitiv ein Weg und es hat sich gezeigt, dass das eben auch hier in Deutschland funktionieren kann. Wichtig ist, glaube ich, nur, dass man einfach im Hinterkopf behält, dass Twitter da in der Regel eine gute Initialzündungsplattform sein kann, also dass da so der Funke sozusagen entstehen kann. Man aber für nachhaltigere Diskussionen und weiterführende Gedanken letztendlich doch auf andere Medien das natürlich übertragen muss. Also letztendlich hat man die Begrenzung von 140 Zeichen und hat eben auch das Problem, dass der Hashtag auch missbraucht werden kann. Insofern macht es absolut Sinn und es ist notwendig, um eine Debatte tiefgreifend führen zu können, das auch auf andere Plattformen auszuweiten.
Wann schafft es denn ein Hashtag unter Umständen auch mal raus aus Twitter und in die größere Diskussion? Weißt du oder hast du so eine Vermutung, wann das irgendwie funktioniert?
Ja, das ist natürlich jetzt immer schwer zu prophezeien und mir ist natürlich klar, dass auch gerade im Fall von Aufschrei eben dieser Brüderle-Fall absolut ein Faktor war und sozusagen ein Katalysator war, der das dann entsprechend weitergetragen hat. Also dadurch, dass in den klassischen Medien dafür schon Aufmerksamkeit war, hatten sie es halt auch leichter anzuknüpfen und ihre Geschichte zu erzählen mit dem, was bei Aufschrei dann passiert. Das ist natürlich immer schwer zu prognostizieren, aber wenn es einen akuten Anlass gibt, der gerade medial eh schon diskutiert wird, sage ich mal, sind die Chancen schon größer. Nichtsdestotrotz ist es genauso wichtig und das hat sich bei Aufschrei auch sehr gut gezeigt, dass dass einfach so eine kleine Community da ist, die diesen Hashtag erstmal trägt und wovon er sich dann weiter aus verbreiten kann. Also letztendlich muss einfach schon eine gewisse Grundreichweite da sein, weil wenn ich jetzt nur 5 Follower gehabt hätte, dann hätte er mir auch wahrscheinlich hier nur sehr wenige Leute interessiert. Also das muss einfach eine gewisse Grundreichweite da sein, damit es sich besser verbreiten kann, damit dieser Schneeballeffekt letztendlich einsetzen kann und die kritische Masse erreicht wird, damit es sich entsprechend weiter verbreitet.
Denn erst wenn sich das, was im Netz diskutiert wird, weiter verbreitet, kann auch ein breiter gesellschaftlicher Diskurs entstehen, der auch eben für unsere Gesellschaft und unsere Demokratie wichtig ist. Genauso kommt es aber auch eine Offline-Debatte nicht drum herum, auch das Netz als Medium zur Verbreitung von Infos zu nutzen. Das sagt auch die Netzaktivistin Anne Wiezurek. Wenn euch diese ganze Aufschrei-Debatte interessiert und auch was da im letzten Jahr passiert ist, dann könnt ihr nochmal ins Blog zur Sendung gehen. trackback.fritz.de, da ist auch der Beitrag vom letzten Jahr nochmal für euch verlinkt.
I'm not a kid, it's not a joke. I'm not afraid to tell you what I know.
Your Jokes von Dutch Barn. Vom Debütalbum Lighter Later ist Netzmusik dementsprechend kostenlos zum Download verfügbar. Link gibt's im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Ein paar Nerds sitzen auf einer Bühne und programmieren dazu, was das Zeug hält, und dazu dröhnt Musik aus den Boxen. Na, wo seid ihr jetzt gerade? Auf einem Algorave, einer Party, wo Leute live Code schreiben, und der wird dann als Musik ausgespuckt. Patrick Bourgeat ist einer dieser Algoraver, könnte man sagen, und außerdem ist er noch Musikinformatiker und Musikwissenschaftler, und mit ihm möchte ich jetzt über diese Raves sprechen. Hallo Patrick.
Hi. Na?
Was steckt denn hinter diesen Algoraves, außer dass ihr da irgendwas programmiert und dann kommt ein Sound bei raus?
Ich meine, im Grunde ist das ja schon für mich zumindest ganz klar irgendwie beschrieben, was passiert. Aber es ist manchmal ein bisschen schwer vorzustellen. Also Musik geht mittlerweile ja immer irgendwie durch den Computer, und von daher ist es irgendwann nur eine Andeihung von Zahlen. Und dann ist es auch ganz klar, dass man algorithmisch Musik machen kann in irgendeiner Form. Sei es jetzt Klangsynthese oder sei es einfach Stricken von irgendwelchen rhythmischen Mustern. Und beim Algorave passiert einfach das, und wir feiern das Ganze, dass die Musik algorithmisch gemacht wird und dass sie in den meisten Fällen sogar auf der Bühne programmiert wird.
Und das Ganze kann man da nämlich auch noch sehen, richtig?
Ja, wir wollen auch dem Publikum, also wir wollen, dass das Publikum tanzt natürlich, aber wir wollen auch dem Publikum zeigen, dass das Ganze live passiert, weil bei der Computermusik ist natürlich auch mal das bisschen das Problem, dass eventuell wir einfach nur bei iTunes auf Play drücken und wir lesen unsere E-Mails. Aber wir projizieren dann meistens auch unsere Bildschirme, sodass jeder nicht nur hören kann, was passiert, sondern auch sehen kann, was wir machen, und vielleicht auch ein bisschen versuchen kann zu verstehen, was wir machen.
Das heißt also, man sieht dann sozusagen eure Codezeilen auf so einem großen Bildschirm oder auf einer großen Leinwand langlaufen, und nebenbei läuft die Musik, und man kann das dann sozusagen sowohl akustisch als auch visuell verfolgen.
Genau. Also es ist zum Tanzen, es ist zum Hören, und es ist natürlich auch eine ganz eigene Ebene, irgendwie auch Quelltext als Kultur zu begreifen.
Gibt es denn so einen typischen Algorave-Sound oder ist dann eben so mit dem Algorave tatsächlich eben nur dieser technische Vorgang, wir programmieren was, daraus wird Musik irgendwie gemeint?
Typischen Algorave-Sound gibt es vielleicht nicht, aber natürlich ist es irgendwie meistens irgendwie elektronische Musik. Also niemand spielt Gitarre auf dem Algorave. Oder es gibt auch Algoraves, wo jemand Gitarre spielen könnte, aber der Computer ist natürlich immer irgendwie ein wichtiges Mittel. Aber die Künstler kommen aus ganz unterschiedlichen Genres. Teilweise sind das tatsächlich Komponisten zeitgenössischer Musik, die sich dann plötzlich mit Algorave beschäftigen. Andere sind eher Techno-versiert oder Drum and Bass oder Noise oder Ambient. Und so ist dann jeder Künstler eigentlich komplett unterschiedlich im Klang.
Wenn du jetzt in so einen Abend reingehst und weißt, okay, heute Abend ist Algorave angesagt, hast du dann schon im Kopf, was du tatsächlich coden wirst? Also hast du schon auch so im Kopf ungefähr in dem Moment, wie das klingen wird, oder lässt du dich dann überraschen und die Zeilen fließen quasi aus deinen Fingern?
Also wenn ich das mache, dann meistens in einer Band. Und da sind wir zu viert, und da ist es nicht so einfach, ganz ohne Absprache reinzugehen. Also wir haben da meistens schon irgendwie eine Idee, eine Klangvorstellung, die wir auch in der Probe vielleicht schon erarbeitet haben. Aber es ist natürlich am spannendsten, wenn am meisten dann wirklich live in der Performance passiert. Und von daher kann dann auch je nach Laune, je nachdem, wie die Leute drauf sind, vielleicht manchmal ist auch wirklich so gut wie niemand da, da machen wir einfach aus, was wir wollen. Manchmal wollen die Leute tanzen, dann geben wir denen auch das Ganze. Und das ist dann auch ganz schön, dass diese Live-Musik dann auch wirklich live auf den Raum und auf das Publikum und auch auf die Stimmung angepasst werden kann.
Wie schnell muss man denn überhaupt sein? Also muss ich dann wirklich so konstant durchweg programmieren, oder kann ich mich dann gerade in so einer Band auch mal eine halbe Minute zurücklehnen, ohne dass die Musik abbricht?
In einer Band ist es meistens so, dass man sich sogar manchmal auch ein bisschen zurücknehmen sollte, weil natürlich kann ein Einzelner jeden Klang machen und kann auch ziemlich laut sein. Und da ist es dann tatsächlich ziemlich wichtig, irgendwie sich mal zurückzunehmen und den anderen irgendwie den Vortritt zu lassen. Wenn man das Ganze jetzt allein macht, dann muss man natürlich oder sollte natürlich schon irgendwie dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie auch genug Abwechslung kriegt. Weil natürlich könnte man jetzt einfach seinen aktuellen Algorithmus-Schnipsel laufen lassen, weil der Computer wird nicht müde, den Klang zu machen und die Musik zu machen. Aber es ist dann natürlich langweilig. Also die Kunst besteht schon darin, in der Performance möglichst das Ganze zeitlich zu strukturieren, sodass es irgendwie interessant ist und Spaß macht.
Glaubst du, das ist so ein bisschen die Zukunft der elektronischen Musik, dass sowas tatsächlich mehr live gemacht wird, dass man also live Musik am Computer programmiert und entstehen lässt?
Ich habe immer so ein bisschen Problem mit, ist es die Zukunft der elektronischen Musik? Das liest man leider auch immer mal wieder in Artikeln. Aber ich glaube nicht, dass es die Zukunft ist. Aber es ist auf jeden Fall eine Gegenwart und hoffentlich immer mehr auch eine Zukunft, dass immer mehr irgendwie das verfolgen und selber praktizieren. Aber es wird auf keinen Fall andere Kulturen oder alle andere elektronischen Tanzmusikkulturen oder DJs oder Ableton Live komplett absetzen. Das ist einfach was ganz anderes und es ist gut, dass es alles gibt.
Also wir hoffen natürlich auch, dass der Algorave nicht andere Musikkulturen verdrängt. Bislang ist Algorave auch noch relativ unbekannt, zumindest selbst in der Techno-Hauptstadt Berlin gab es meines Wissens lang noch keine Algorave-Party. Ihr erfahrt es natürlich bei Trackback, wenn es dann mal eine solche Party gibt. Vielleicht kommst du einfach mal vorbei, Patrick, machst selber eine.
Genau.
Und jetzt könnt ihr euch schon mal anhören, wie das auf jeden Fall klingt mit einem Song von Benoit and the Mandelbrots. Das ist die Band von Patrick und ich bedanke mich bei dir sehr.
Gerne.
Mach's gut.
Tschüss.
Ciao. Signal von Sierra Kids. Und davor habt ihr One Republic gehört mit Counting Stars.
Fritz Trackpick. Blogger. Privat.
Ah, vielleicht sogar meine Lieblingsrubrik bei Trackback. Da stellen wir euch nämlich jede Woche einen Blogger und eben das Blog von ihm vor. Und letzte Woche war Matze von dem Blog Schematze hier, das ist ein Nürnberger Foodblog. Und von dem haben wir uns einen Blogger für diese Woche empfehlen lassen.
Das eine ist Utecht. Utecht schreibt heißt der Blog. Und mit der Unterschrift über Speis und Trank, Provinz und Punk. Das ist jemand, der im Prinzip auch Themen hat, Musik und Essen, aber das auch aus einem anderen Blickwinkel macht. So jemand, als der könnte bei der Spex schreiben, sage ich mal. Der kommt vom Niederrhein und das macht unheimlich viel Spaß, da seinen Gedankengängen zu folgen.
Ja, auf jeden Fall schon ganz großartig angekündigt und jetzt ist er auch bei mir am Telefon. Hallo Jörg.
Hallo, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Über Speis und Trank, Provinz und Punk. Wo ist der Punk in deinem Blog?
Naja, den habe ich mal aufgegliedert. Ich habe damit angefangen, eigentlich jedes meiner Blogpostings, als ich damals vor 4 Jahren gestartet bin, aus so einer Mischung aus Essen und Musik zu gestalten, so als Konzept quasi. Mhm. Dann hat sich das über die Jahre aber so ein bisschen ausdifferenziert und die allermeisten Leute und das allergrößte Feedback habe ich tatsächlich auf die kulinarischen Sachen gekriegt. Ich selber bin aber ein totaler Musikfreak und liebe das, auch darüber zu schreiben. Und habe dann irgendwann einen Zweitblog angefangen, in dem ich jetzt jeden Tag einen Song poste, der nennt sich Daily Tune. Das ist ein Tumblr-Blog, Song of the Day nennt sich der auch noch. Und da habe ich das im Prinzip also so ein bisschen jetzt zweigleisig geschieht.
Aber man findet ja trotzdem noch jede Menge Musikposts.
Ja, auch, natürlich, ne? Aber da würde tatsächlich noch viel mehr vorkommen, wenn ich dem so freien Lauf lassen würde.
Gehören dann aber trotzdem für dich irgendwie so Essen und Musik immer noch zusammen, auch wenn jetzt die Blogs zumindest getrennt sind? Also würdest Absolut. Du zum Beispiel beim Kochen immer Musik hören oder beim Essen immer Musik hören?
Meistens ist das so, ja. Weil hier bei uns in der Wohnung, in der ich mit meiner Freundin lebe, in dem Haus besser gesagt, haben wir kein klassisches Wohnzimmer, auch kein klassisches Esszimmer, sondern ein Zimmer, das nennen wir selber immer so ein bisschen Augenzwinkern, das Esskulturzimmer. Das heißt, da stehen unsere Platten und unser DJ-Pult und da steht unser Esstisch.
Oh, und wer bedient das DJ-Pult?
Na, in der Regel eigentlich meine Freundin, weil sie auch auflegt und ich aber auch. Also wir sammeln beide Musik und das ist schon ein großer Bestandteil eigentlich unseres Alltags auch.
Wenn man so ein bisschen durch deinen Blog durchstöbert, dann findet man jetzt nicht nur so klassische Rezepte, sondern manchmal, ich würde jetzt mal das so beschreiben wie so eine Ode ans Essen, weil nicht überall steht unbedingt jetzt so, mache A, B, C und dann kommt halt Essen XY bei raus. Also was für Posts sind das eigentlich? Für was für Menschen sind das gedacht? Für einfach Leute, die Bock auf geiles Essen haben und einfach gerne...
Eigentlich für Leute, die gerne mein Schwadronieren lesen. Also ich komme da tatsächlich übers Schreiben hin. Das ist für mich ist das so die Lust am Schreiben und angefangen hat es eigentlich tatsächlich als Tagebuch. Ich habe da einfach Dinge aufgeschrieben, um sie nicht zu vergessen und dann dabei gemerkt, da habe ich dann aber auch Spaß daran, das wirklich auszuformulieren und dem dann so freien Lauf zu lassen. Und ja, weil ich halt auch jobmäßig damit zu tun habe, schreibe aber also auf einer ganz anderen Ebene, ist das dann im Prinzip auch so eine Art intellektueller Ausgleichssport so ein bisschen.
Jetzt musst du kurz verraten, was machst du denn sonst?
Auch im wahren Leben bin ich Pressesprecher in einem Verband und habe dann mit ganz anderen Themen zu tun und komme eigentlich auch aus der journalistischen Ecke. Und ja, das versuche ich aber im Blog eigentlich gar nicht raumgreifen zu lassen. Aber gut, dass ich hin und wieder mal einen Text schreibe, das merkt man dann vielleicht. Und das macht mir dann eben aber auch Spaß, da dann nicht die Schere im Kopf zu haben. Und das Schöne am Bloggen ist einfach, ich kann permanent ich sagen. Und das dürfen wir Journalisten eigentlich ansonsten nicht.
Stimmt. Und ich muss auch sagen, ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen gelesen. Du schreibst wirklich sehr, sehr schön. Ich habe einen persönlichen Lieblingsbeitrag, den möchte ich jetzt auch allen empfehlen. Ich habe natürlich nicht alles lesen können, aber so aus der letzten Zeit war das der, wie heißt er gleich, 120 Argumente gegen Vegetarismus. Mhm. Hat eigentlich auch überhaupt nicht so viel damit zu tun. Das ist eigentlich das Schönste daran. Ich will auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Ja. Aber es geht nachher um Apfelkompott und Blutwurst und ist sehr unterhaltsam geschrieben, wie ich finde.
Ja, danke. Das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Das ist ja so eine Diskussion, die gerade in den Foodblogs extrem kocht. Fing an mit vegetarischem und fleischlosem Essen. Jetzt gerade ist die vegane Welle ja extrem hoch. Und deshalb ist das so ein Thema, dem man nicht entkommt. Und es ist mir eigentlich auch wichtig, weil ich schon jemand bin, der sehr bewusst ist und das auch wichtig findet, da eine Nachhaltigkeit ins eigene Leben reinzukriegen. Aber ich mag dieses Missionarische nicht, was oft bei den Leuten ist, die über Essen dann auch schreiben und da für sich eine Position finden und die dann als die Allseligmachende dann auch in die Welt hinaus posaunen. Das versuche ich immer zu vermeiden und breche das dann gerne mal so ein bisschen ironisch.
Es gibt da ja so einen schönen Witz, woran erkennt man einen Veganer? Daran, dass er es ständig sagt.
Ja, ja, gut, aber man darf nicht verkennen, unter welchem Rechtfertigungsdruck Veganer dann auch leben.
Ja, das stimmt.
Wenn die mit Leuten zusammen sind und gehen essen, man muss permanent sagen, warum isst man denn kein Fleisch? Ne? Mhm. Jemand, der Fleisch isst, der muss nicht permanent sagen, warum esse ich Fleisch. Ne? Aber das ist schon auch nicht unkompliziert.
Jörg, wir kommen jetzt zur Kurzfragerunde. Jetzt werden wir sozusagen nochmal schnell einmal durchrattern, so von A bis C jetzt mal dich durch. Nicht deine Gerichte, sondern mal so dich als Person. Bist du bereit?
Okay.
Also, der oder das Blog?
Das Blog.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google Plus?
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
Berufsbedingt Windows.
Wie viel Facebook, Twitter, Google Plus, sonst was Accounts hast du insgesamt?
Mindestens 6.
Hardcore oder Casual Gamer?
Gar nicht.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt.
Freiheit oder Sicherheit?
Ja, die übliche Freiheitsnummer.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge später nochmal liest?
Ach ja, ich lach gerne laut.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Gar nichts.
Und was ist das nächste Blog oder ein Podcast oder auch ein Vlog, was wir nächste Woche hier vorstellen sollen?
Ja, da habe ich mir zwei Sachen überlegt. Zum einen, mal, ich bin ja hier am Niederrhein und würde euch trotzdem eine Bloggerin vorschlagen, die in Berlin sitzt und schreibt. Und zwar heißt der Blog afraevenar.wordpress.com. Afraevenar ist so ein Kunstname. Das ist ja eine Frau, die extrem präzise mit Sprache umgeht, so kleine Texte schreibt, die gerne mal mit Alltäglichen zu tun haben, aber manchmal auch Kulinarisches. Manchmal beschreibt sie aber auch nur die Funktionsweise eines Baggers oder erklärt Worte, die wir gar nicht kennen. Das ist total spannend, ich lese das gerne. Die Frequenz ist nicht allzu hoch, also da kommt mal gerne im Monat auch nichts. Aber ich warte immer drauf, dass da was kommt und verschlinge das quasi. Also afraevenar.wordpress.com. Und das andere ist, was hier in der Nähe, nämlich in Duisburg, wohnt der Magister Kraska. Sein Blog heißt 6kraska6.wordpress.com. Und das ist jemand, der, ich glaube, beruflich mit Philosophie zu tun hat, so genau weiß ich das auch gar nicht, den es aber ins Ghetto verschlagen hat, in eines der übelsten Stadtviertel von Duisburg, und der im Prinzip darüber schreibt, wie er jeden Tag konfrontiert wird mit seinem intellektuellen Dasein im wirklichen Deutschland. Das ist extrem spannend.
Das klingt auf jeden Fall toll. Na, dann bin ich ja mal gespannt, was am Ende dann in der nächsten Woche dabei rauskommt.
Mhm. Ja, ich bin auch gespannt, wen ihr auswählt.
Ja. Und gibt es ansonsten noch eine Frage, die ich vielleicht dir vergessen habe zu stellen?
Ach, da fällt mir eigentlich gar nichts zu ein. Nee, ich finde gut, dass es Sendungen gibt wie eure.
Ah, schön. Das freut mich. Und das heißt auch, dass wir dieses Interview gut und rund zu Ende gebracht haben, wenn keine Frage mehr offen ist. Jörg, ich danke dir sehr für dieses schöne Interview und schreib bitte weiter schöne Geschichten über Blutwurst und andere musikalische Sachen auch gerne.
Vielen Dank. Schöne Grüße.
Ja, mach's gut.
Bis dann.
Ciao.
Fritz Trackback.
Und damit ist Trackback dann auch leider schon wieder am Ende angekommen. Ich habe noch eine allerletzte Netzmusik für euch. Und zwar kommt die von Eda Poyo. Schöner Name. Breathing Lessons heißt sie. Also jetzt schön tief ein- und ausatmen. Dann kommt ihr auch gut über die Woche, bis es wieder heißt, es ist Zeit für Trackback. Nächsten Samstag ab 18 Uhr dann wieder. Zwar nicht mit mir, sondern mit Jonte Weiland. Macht aber nichts. Wir hören uns so lange, nein, sehen uns so lange im Netz und hören uns dann einfach wieder im Radio. Macht's gut.
Fritz.
Und das hört man.